Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des neuen Podcasts Behind the Story. Mein Name ist Wolfgang Jung und ich freue mich, dich auf diese Reise mitzunehmen. Unterstützt wird dieser Podcast von campix.de und teamdigital.de. Obwohl ich schon viele Podcast-Folgen aufgenommen habe, zusammen mit Marco Young, Grüße gehen nach Berlin, ich glaube, das ist genauso heiß wie hier, und auch alleine, bin ich heute trotzdem ganz schön aufgeregt, denn heute beginnt eine, in Klammern meine, neue Heldenreise, die Behind-the-Story-Heldenreise. Wie schön, dass du mich bei der ersten Folge begleitest. In jeder Episode möchte ich mit faszinierenden Menschen und oder bemerkenswerten Marken über deren Herausforderungen, Ziele, Erfolge, über deren Heldenreise sprechen. In diesen Episoden teilen diese Menschen ihre Geschichten, damit du daraus lernst und du neue Perspektiven für dein Leben und dein Business mitnehmen kannst, hoffentlich. Denn oft sind es ja genau diese direkten Begegnungen und die persönlichen Geschichten, die persönlichen Gespräche, die uns wirklich weiterbringen. Behind the Story ist also auch ein bisschen die Begegnung zwischen dir und meinen Gästen. Setz dich also jetzt ein paar Minuten mit mir ans digitale Lagerfeuer und lass dich in diesem Podcast von den Geschichten und Erfahrungen meiner Gäste inspirieren. Schau mal ein bisschen mit mir hinter diese Geschichten. Und wenn du nach einer Folge eine Idee hast, was ich besser machen könnte oder mir ein Feedback geben möchtest oder sogar eine Bewertung auf der Plattform, auf der du diese Folge gerade hörst, dann freue ich mich darüber. Du findest mich digital überall. Ja, und nach diesem langen Intro freue ich mich heute natürlich ganz besonders auf meinen Premierengast, Theresa Food. Theresa ist Director of Audience bei RP Digital, der digitalen Sparte der Rheinischen Post Mediengruppe. In dieser Rolle ist sie für die übergreifenden Themen Audience und SEO für die Content-Portale des Unternehmens verantwortlich. Und wenn man sich die Expertise von Theresa anschaut, bei LinkedIn findet ihr sie natürlich und auch sonst überall, dann hat sie diese Bereiche SEO und Audience Development so zu ihrem Credo gemacht. So habe ich es zumindest daraus gelesen. Und das hat auch die Ernennung zum Head of Audience bei RP Digital unterstrichen. Zum Zeitpunkt der Ernennung war sie laut der Quelle, die ich recherchiert habe, 33 Jahre alt, also Respekt schon mal dafür. Und wenn man die Vita anschaut, dann hat sie da beeindruckende Brands drinstehen, wie zum Beispiel T-Online oder Bild.de. Darüber und über viele weitere Themen reden wir jetzt und jetzt darf sie endlich auch mal was sagen und muss nicht nur zuhören. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, liebe Theresa Food.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, mit dir über meine Geschichte zu sprechen und bestenfalls das ein oder andere Learning auch teilen zu können. Bin ich um kein Wort verlegen. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, danke schön, dass du dich auch für das Abenteuer erste Folge auch eingelassen hast. Bin ich schon ganz schön stolz drauf. Also ja, vielen Dank. Ich habe ein bisschen was über dich erzählt. Ich habe extra nicht so viel sozusagen Vorrecherche gemacht, weil es mir in dem Behind the Story Podcast auch darum geht, dass die Menschen ihre Reise selbst so ein bisschen beschreiben. Deswegen würde ich doch einfach sagen zum Einstieg, liebe Theresa, wo bist du jetzt gerade? Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube ja. Wo bist du? Und magst du dich selbst ein bisschen vorstellen?
Ja, also mir geht's gerade sehr gut. Ich meine, es ist super warm. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen. Aber ich kann Wärme ganz gut ab. Und ich bin hier in Berlin. Hier ist es auch sehr schön hell und schnuckelig. Und wie ich schon sagte, Berlin. Ich bin auch Berlinerin. Und ich bin auch sehr stolz darauf, das immer wieder so zu betonen, weil es offensichtlich so selten ist, dass es noch so eingefleischte Berliner gibt, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind. Und ja, zugegeben, seit über 10 Jahren ist das hier schon sehr anstrengend geworden. Aber ich habe ja immer wieder jetzt in meiner neuen Rolle die Möglichkeit, auszureisen nach Düsseldorf, tief in den Westen, zu meinen Kolleginnen und Kollegen von der Rheinischen Post Digital, wo es mir auch gerade sehr gut geht und ich gerade in der neueren Rolle dann auch in der Director Audience und SEO mich befinde und das mit jetzt 34 Jahren.
Okay, also deine Position ist noch relativ frisch, sozusagen.
Genau, Ja genau, also ich bin ja reingekommen als Head Audience und in der Struktur hat sich das jetzt nochmal so gewandelt und durfte jetzt eben auch die Rolle des Director Audience SEO einnehmen. Audience steht da im Fokus. Ich meine, ich habe den Hintergrund SEO, Mhm. Aber dafür haben wir eben auch noch einen Bereich, den ich mitleiten darf, wo eben auch andere Kollegen mit in der Leitung sind. Ich habe auch den Videobereich noch und Audiobereich mit drin, wo aber auch andere leitende Positionen noch mit drin sind, mit denen ich dann zusammenarbeite, die ich unterstützen darf als Führungskraft. Thematisch natürlich gerade im SEO noch mal ein bisschen mehr unterstützen darf, oder da auch als Sparringspartner dienen darf. Aber ansonsten versuche ich mich tatsächlich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich in der Entwicklung, auch mit Start in der Rheinischen Post gewesen, dass ich mich mehr auf das Thema Audience Development, wie auch immer man das natürlich definieren möchte, ich versuche es gerade selber für mich zu definieren, also noch mehr hin zu den Nutzern und sich auch mit Daten zu beschäftigen, die nicht nur SEO-Daten beinhalten, sozusagen.
Okay, ich glaube, über die SEO-Blase sind wir auch uns irgendwie mal begegnet. Ich meine, auf der Campix oder so.
Damals genau, tatsächlich Campix, ja. Erste Konferenz, wo ich erstens war, und zweitens auch, wo ich meinen ersten Auftritt hatte.
Mega. Ja, siehst du,
damals habe ich für die Bild gearbeitet.
So verbindend ist das. Und ich weiß noch damals, ich kann mich noch genau erinnern, das war abends und dann liest du da irgendwo, was saß da am Nachbartisch oder so. Und dann sagte irgendeiner von den Kollegen, und ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr wer, aber sagte, da, die Theresa, die ist für Bild. Bild.de zuständig, ja. Und es ging so ein Raunen am Tisch durch. Nicht jetzt wegen des Mediums, aber so wegen der Verantwortung der Position und SEO und Head auf warst du, glaube ich. Also, ja, war spannend. Liebe Theresa, ich habe mir überlegt, damit die Menschen in meinem Format die Gäste immer ein bisschen besser kennenlernen, habe ich so eine Quickfire-Round mir überlegt, so eine Schnellfragenrunde. Und ich habe mir auch ehrlicherweise vorher überlegt, stelle ich die Fragen schon vorher im Briefing oder stelle ich sie spontan? Und ich habe mich dazu entschieden, sie im Briefing zu senden. Das heißt, du weißt schon, welche Fragen auf dich zukommen. Ich habe mir einfach gedacht, ich glaube, es ist unfassbar schwer, wenn man da nicht mal schnell, also wenn man da schnell antworten soll und nicht mal drüber nachgedacht hat. Deswegen dachte ich mir, ich mache es meinen Gästen ein bisschen leichter. Mal schauen, ob ich das so beibehalte. Heute mache ich es auf jeden Fall so. Ich würde einfach sagen, wir starten mal rein und ich bin sehr gespannt, was du für Antworten für uns hast. Okay?
Heißt schnell auch schnelle Antworten und kurze Antworten.
Genau, also idealerweise in einem Satz, aber es ist kein Muss. Also so, nimm dir die Zeit, die du brauchst zum Beantworten. Okay, fangen wir an. Frage Nummer 1 in unserer Schnellfragerunde. Was ist denn so dein Lieblingsbuch?
Aktuell Achtsam morden oder Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Dusse.
Achtsam morden.
Ja, das ist großartig. Das ist großartig.
Und jetzt merke ich schon, dass es mit dem Kurzantworten eigentlich doof ist, weil jetzt hätte ich eigentlich schon nachfragen, ja, ob es konkrete Anlässe gibt und sowas. Aber das lassen wir jetzt mal. Frage Nummer 2. Welcher Ort inspiriert dich generell am meisten?
Ich kann das nicht an einem Ort festmachen, sondern eher an einem Raum in mir. Ich muss ja auch bereit sein, dafür Inspiration aufzunehmen. Aber um es kurz zu machen, ist auf jeden Fall sind Konferenzen, auch ne, wenn es jetzt sehr offensichtlich scheint, aber auf Konferenzen, wenn man dafür gerade offen ist, kann ich wunderbare Inspirationen für mich entdecken und auch inspiriert werden von anderen Leuten. Also da, wo Menschen sind und wo ich auch gerade dazu aufnahmefähig bin, da ist mein Ort der Inspiration.
Weißt du, was sehr schön ist an dieser Antwort? Dass das ein Stück weit vielleicht auch erklärt, warum Audience Development dein Job ist, ja? Wenn du mit Menschen gut kannst, wenn du Menschen magst, wenn du, ja, solche Orte, wo Menschen sich versammeln oder Menschen Dinge tun, ja, dann ist das ja, passt das ja irgendwie, matcht, finde ich, ja.
Ja, das stimmt. Ich bin sehr daran interessiert, wie Menschen sich verhalten und warum.
Dritte Frage. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Kuchen.
Punkt.
Punkt. Also ich versuche mich davon fernzuhalten, aber am Ende des Tages, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, ich kann im Prinzip Kuchen zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. Es ist so.
Mega. Ich mag das so, wenn ich im Süden bin, im Urlaub. Und es gibt ja dann meist relativ scharfes oder gut gewürztes Essen, egal ob du jetzt in Nordafrika bist oder in Zentralasien oder egal wo. Und dahinterher gibt es meistens ganz furchtbar süßen Kuchen, aber ich finde den auch total lecker, dann immer so diesen Kontrast. Also Kuchen, halten wir mal fest. Kaum zu glauben, aber du hast es gesagt. Die vierte Frage, der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
Ich habe viel über diese Frage nachgedacht, deswegen kann ich sie jetzt leider nicht in einem Satz beantworten, weil ich jetzt so mich nicht an einen konkreten Ratschlag erinnern kann, ne? Also per se, das ist der beste Ratschlag gewesen. Ich lerne immer aus den Geschichten von Leuten. Sie erzählen mir Geschichten, ich teile Geschichten und sie bringen ihre Seite der Geschichte darauf, erzählen, wie sie selber mit umgegangen sind und das nehme ich dann als Ratschlag. Und einer ganz wichtiger, um dann auch konkret zu werden, ist durchaus das Thema Grenzen setzen und auch Vertrauen in einem selbst, wo ich Geschichten gehört habe, wie Leute für sich eingestanden sind und in Situationen, die ich vergleichen konnte mit meinen eigenen. Und das fand ich einen sehr, sehr wertvollen Anreiz und dann im weitesten Sinne Ratschlag.
Ich hätte mir keinen besseren Gast für die erste Folge aussuchen können. Ja. Geschichten sind sehr, sehr gute Ratgeber, das stimmt, ja. Welche App benutzt du am meisten oder am häufigsten?
Also tatsächlich bin ich sehr viel in Slack unterwegs, weil das einfach unser berufliches Kommunikationsmittel ist und man da super viel Nutzungszeit halt so drinne hat, auch wenn man manchmal mal unterwegs ist. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, ein von mir sehr häufig genutzte App ist TikTok. Ich bin nun leider so ein wirkliches TikTok-Opfer geworden. Ich konsumiere doch und man bleibt da hängen. Und ich habe schon sehr viel über auch Rezepte und Haushaltstipps und süße Hundevideos, bin ich da sehr drinne, muss ich zugeben.
Okay. Guckst du auch noch auf bild.de? Kleine Zwischenfrage.
Also jetzt nicht über die App. Mhm. Tatsächlich immer mal wieder durch, ja, wenn man mal Recherchen hat, ne, auf die Seite, auf das Portal selbst, sowie auch bei vielen anderen Seiten. Es ist gewöhnungsbedürftig. Wenn man jeden Tag auf die Bild schaut und damit auch jeden Tag zu tun hat, dann ist das alles ganz normal. Wenn man jetzt mit Abstand wieder auf die Bild geht, dann schreit es einen schon ganz schön an. Und das bin ich nicht mehr ganz gewohnt. Mhm. Das ist erstmal gar keine Bewertung, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung. Das
ist ein anderer Stil in eurer Gruppe wahrscheinlich.
Ja, ja. Absolut.
Okay, bei Olympia ist ja gerade vorbei und du merkst, das Briefing habe ich geschrieben, als Olympia noch war. Bei Olympia würdest du am ehesten zu sehen sein in der Sportart?
Irgendwas mit einem Pferd. Ich bin jetzt kein Pferdemädchen per se, aber ich finde es total faszinierend, mit diesen Tieren zu arbeiten. Das steht nochmal auf meiner Bucketliste, mich wieder damit auseinanderzusetzen. Man lernt wahnsinnig viel über sich selbst. Ich finde das sehr schön. Und ich finde das auch spannend, wenn die da über irgendwas drüber springen. Da springt man innerlich mit. Also wenn, dann würdest du mich wahrscheinlich mit irgendwas mit dem Pferd sehen.
Du kannst reiten?
Können ist vielleicht übertrieben. Also ich kann ganz gut so die Grundgangarten, obwohl das Galopperlebnis hatte ich, als das Pferd beim Urlaub das Pferd von der Reitlehrerin in den Po von meinem Pferd gebissen hat und das dann der Meinung war, los zu galoppieren und über Stock und Stein zu springen. Und ich bin oben geblieben. Also insofern, ja, ich kann reiten.
Okay. Für mich faszinierend, wenn du reiten sagst, meine Tochter reitet schon, die ist jetzt 17, reitet schon 5 Jahre. Ich habe sie eigentlich in den ersten Jahren immer begleitet und für mich so der Wandel von ein Pferd ist ein Pferd als Außenstehender, also sieht doch immer irgendwie gleich aus, ja. Hinzu, mittlerweile erkenne ich an der Mimik und an der Gestik der Pferde genau, wie die drauf sind. Es ist unfassbar, was man über Pferde lernen kann in der Sportart. Also auch da meine Props hin. Was machst du als erstes, liebe Theresa? Und natürlich musst du nichts beantworten, was du nicht möchtest. Habe ich dir ja auch schon ins Briefing geschrieben. Aber die Frage Nummer 7. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst?
Ich versuche, aus dem Bett zu kommen. Also ich würde gerne jetzt euch erzählen hier an dieser Stelle, dass ich direkt in meinem Traumtagebuch schreibe, dann eine Runde Yoga mache und mir mit meinem grünen Smoothie da irgendwie den Tag starte. Aber ehrlicherweise, ich bin ein krasser Morgenmuffel und da brauche ich einfach alle Energie am Morgen, um zu kapieren, dass ich gerade wieder am nächsten Tag angekommen bin und jetzt in den Tag starten darf.
Okay. Wenn es eine historische Persönlichkeit gäbe oder die Möglichkeit gäbe, eine zu treffen, egal ob lebend oder tot, also jetzt aktuell, wen würdest du gerne mal treffen?
Ich habe da ein paar, wenn es okay ist. Mhm. Ich mach's auch kurz.
Nee,
also zum einen, so ein bisschen aus dem literarischen Bereich, ist das Richard Kapuscinski. Mhm. Das wäre auch einer auf meiner Liste mit den Büchern gewesen, die ich sehr, sehr favorisiere. Ist ein polnischer Journalist und Reporter. Er ist schon verstorben und gerade seine Werke mit so kleinen Geschichten aus seiner journalistischen Welt, wo er die Dinge auch beobachtet hat, sehr gut geschrieben, sehr faszinierend. Und mich mit dem zu unterhalten, was natürlich jetzt nicht mehr möglich ist, fände ich schon sehr, sehr spannend, genauso wie Sir Peter Ustinov. Der hat auch so eine Art und Weise, auch Dinge auf eine witzige Perspektive zu sehen, trotzdem auch auf eine optimistische. Und auf der musikalischen Ebene hätte ich wahnsinnig gern Ray Charles, Muddy Waters, John Lee Hooker, also alles, was so in diese Blues-Richtung geht. Mhm. Ich würde gar nicht mich mit dem unterhalten wollen. Die sollen eine wunderbare Musik machen. Ich möchte dabei sein und das genießen und die Atmosphäre mit wahrnehmen.
Sie sollen im Hintergrund spielen, während du mit Ustinov redest, so.
Ganz genau. Und im Politischen ist es tatsächlich auch aus dem Hintergrund von meiner Vorstufen bei T-Online habe ich viel von meinem Chefredakteur über Merkel gehört, als sie noch natürlich in der Aufgabe war. Und ich fand es sehr faszinierend, unabhängig jetzt von der Politik, einfach auch als Person, wie sie Dinge geführt und geleitet hat, wie sie sehr bedacht an Dinge rangegangen ist. Das, was ich gehört habe, fand ich sehr faszinierend. Und da das mal damals miterlebt zu haben, wäre natürlich schon etwas gewesen, wo ich schon innerlich ein Gefühl gehabt hätte. Ich bin sonst kein Fanboy, aber das hätte ich schon sehr spannend gefunden.
Okay. Gibt es einen Moment, gar nicht, jetzt hätte fast eine Frage übersprungen, mache ich aber nicht, denn was natürlich auch witzig ist oder beziehungsweise interessant, wenn du Ustinov hast und Kapuczynski, hast du ein Lieblingszitat?
Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich viel immer zu viele.
Kenne ich, ja, okay. Von wem ist das, weißt du das?
Ich glaube, ich habe das mal irgendwo auf einer Litfaßsäule von irgendjemandem raufgekrickelt gesehen und dachte nur so, ja, passt halt einfach.
Ich habe das Buch in meinem Regal stehen, definitiv, aber ich weiß gerade auch nicht, von wem es ist. Schauen wir mal nach, ja. Gibt es einen Moment in deinem Leben, das muss gar nicht die Karriere sein, sondern generell im Leben, der dich sehr stolz gemacht hat? Abgesehen vom nächsten Dienstag, kleiner Insider.
Ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Ja. Also was mich wirklich stolz macht, sind tatsächlich, und das geht gar nicht nur ins Berufliche, sondern das ist ein Part, der mich im Beruflichen und im Privaten begleitet, wenn ich Teil sein darf von Menschen und ihren Weg. Wenn ich ihnen zur Seite stehen darf, wenn ich sie unterstützen darf und das ist jetzt nicht komplett altruistisch, sondern auch so dieses Feedback zu bekommen, hey, danke, dass du mir dabei gestanden hast oder hey, den Weg bin ich jetzt eingegangen, weil du mich da begleitet hast. Das finde ich extrem wertvoll und das macht mich jedes Mal so stolz, wenn ich, also für mein Leben und dass das irgendwie für mich hat es einen weiteren Sinn, einen größeren Sinn. Und das sind so die Momente, wo ich sowas erlebe. Oder mal so ein Zitat von einer Kollegin, damals von T-Online, die meinte, irgendwann, also es war wirklich aus dem Nichts, meinte so, Theresa, also du sagst ja immer die Sachen total nett und klar und gut, aber widersprechen würde ich dir nicht wollen. Okay. Und das finde ich irgendwie so, es war nett, super nett gemeint und so in dem Sinne eben, hey, du bringst es gut rüber, aber halt auch so deutlich, dass das jetzt nicht so vage ist und ich damit nichts anfangen kann, sondern dass ich das auch einfach abnehme. Und das ist natürlich auch mal gut, mal schlecht, aber darauf bin ich auch in gewisser Weise stolz, wenn man das so bezeichnen darf.
Und sozusagen Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, als Mentor tätig zu sein, passt auch wieder zur Audience-Geschichte, ja, und passt auch super gut zu Storytelling, denn da ist der Mentor oft die wichtigste Person in der Geschichte. Ja, schön. Wie wichtig sind denn generell Emotionen für dich? Magst du, bist du eher ein emotionaler Mensch und lebst du das auch im Business aus oder sagst du, nee, also Business ist schon sehr rational? Wie stehst du dazu, Emotionen?
Ich finde, Emotionen können wunderbare Leitplanke an vielen Stellen sein, um auch einfach zu spüren, wo steht man da gerade, was ist einem wichtig, was ist einem nicht wichtig. Ich bin schon dafür, das für wenig Drama zu haben. Ja, ich mag, Eskalationen sind wichtig, aber in der beruflichen Welt, da kommen wir sicherlich auch nochmal zu, aber Dramen, da bin ich nicht so ein Fan von überschwänglichen Emotionen, die dann auch einfach nicht zielführend sind. Da bin ich dann schon sehr straight unterwegs. Ich habe aber für mich auch in meiner Karriere und in meinem Privaten einfach erlebt, dass es auch eine wunderbare Leitplanke sein kann, zu erkennen, gehe ich hier eigentlich gerade noch sozusagen den richtigen Weg? Und wenn ich jetzt so und so auf bestimmte Situationen reagiere und sehr emotional werde, dann stimmt da schon irgendwas nicht. Also darauf auch zu hören, das ist für mich wirklich eine gute Leitplanke geworden. Und ich mag übrigens auch die Emotion Wut mittlerweile. Ist auch relativ neu. weil sie sehr produktiv sein kann.
Das stimmt, ja. Wut hat hat zu Unrecht ein sehr schlechtes Image. Mhm. Wut gegenüber anderen ist schwierig, aber Wut auf eigene Dinge oder am eigenen Weg kann durchaus sehr, sehr zielführend sein, wie du gesagt hast. Ja. Bin ich komplett bei dir. Ja, dann sind wir schon fast durch. Die letzte Frage, finde ich, habe ich mir lange überlegt, ob ich die stelle, weil ich finde die wahnsinnig schwierig. Aber ich stelle sie dir mal. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Ich schenke mir gern das Alleinsein. Ich liebe es, auch einfach mal alleine zu sein. Ich brauche das auch. Ich bin, wie du ja schon rausgehört hast, sehr gerne unter Menschen. Ich spreche gerne mit Menschen. Ich arbeite gerne mit Menschen. Aber ich brauche auch sehr viel Raum und Zeit für mich und Erholung. Und die schenke ich mir sehr gerne, auch sehr aktiv. Das ist jetzt auch mit der neuen Rolle, wo ich in Düsseldorf bin, immer ganz gut. Dann bin ich da im Hotel, kann mir den Tag danach gestalten. Den haue ich mir nicht auch mittlerweile nicht mehr immer komplett mit Abendveranstaltungen und Kollegen zu, was ich natürlich auch gerne nutze. Sondern letztens erst war ich da jetzt im Sommer, bin dann da ins nächstgelegene Restaurant gegangen, habe mir da einen schönen Drink genommen, was Schönes gegessen, habe dann Achtsam Morden gehört und bin durch Düsseldorf gelaufen. Und das hat mir super viel Energie geschenkt. Mhm. Und das ist auch ein bewusstes Geschenk, was ich mir immer wieder mache.
Der Patrick Wenke, ein lieber netter Mensch, der einzige deutsche Happyologe übrigens, der das in seinem Pass stehen hat und als Name tatsächlich auch benutzt, Happyologe. Grüße gehen raus an den Patrick. Der sagt immer, schenk dir ein Rendezvous mit dir selbst. Einmal im Monat mindestens. Geh einmal im Monat mit dir alleine essen. Nimm dir mal nur Zeit für dich. Tu mal nur schöne Dinge für dich. Verwöhn dich mal so, wie du deinen allerliebsten Freund, Gast, Partner, weiß ich was, verwöhnen würdest. Finde ich cool, dass du das auch intrinsisch schon machst, sozusagen. Mega. Ja, dann haben wir die 12 Fragen schon durch. Das war sehr aufschlussreich. Dankeschön dafür. Eine Heldenreise beginnt ja in der Regel, und ich mache ja sozusagen diesen Storytelling-Podcast auch so ein bisschen, um die Heldenreise der Menschen rauszufiltern. Und sie beginnt in der Regel mit der, also die Heldenreise nach Campbell beginnt in der gewohnten Welt des Mangels. Du hast immer irgendeinen Mangel. Umsatz passiert immer, wenn irgendein Bedarf da ist. Und der Mangel im Leben entsteht sozusagen in der Jugend. Also die Frage, die ich jetzt so ein bisschen abstrakt herleiten möchte, ist, du bist nach der Schule irgendwie gestartet, und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit 16, 17, 18, 19, wann du aus der Schule kamst, gesagt hast, ich werde mal Director of Audience und SEO. Erzähl doch mal so, wie war deine Intention? Was war so mit der kleinen, in Anführungszeichen, jungen Theresa, was hatte sie für Ziele, und wie kam so die Wendung dann hin, dahin, wo du jetzt bist?
Ja, tatsächlich, nein, ich hatte mir nicht vorher ausgemalt, dass ich jemals in der Suchmaschinenoptimierung noch Audience, also mal abgesehen davon, dass es das in der Form noch nicht gab und Suchmaschinenoptimierung bei weitem nicht irgendwie in aller Munde ist, auch so ein Thema für sich. Ich wollte Journalistin werden. Das war mein oberstes Ziel. Also ich wollte, beziehungsweise eher auf der Metaebene, wollte ich gern meinem Leben dahingehend Sinn geben, auch die Demokratie zu unterstützen, ganz pathetisch, ne? Demokratie zu unterstützen, die Aufklärung zu unterstützen. Und das habe ich persönlich gesehen im Journalismus. Ich habe auch schon immer gerne Philosophie, Psychologie waren so meine Leistungskurse, das Deutsch, das war immer schon so mein Thema. Und hatte so eine Vorstellung auch von Journalismus, der sehr, sehr romantisch war, wo man natürlich dann mit großen Essays da aufwarten kann und diese ganzen, ich erzähle immer die alten Humphrey Bogart Schwarz-Weiß-Filme, wo die da in verrauchten Redaktionen sitzen und ewig an so einer Story schreiben. Das ist natürlich nicht die Realität. Aber erstmal so bin ich reingestiegen, mhm. Und ich war mit 16, 17 tatsächlich an dem Punkt durch auch einen totalen Zufall eigentlich, dass ich plötzlich diese Erleuchtung hatte, dass das mein Weg werden soll. Und dieses Metaziel hat mich sehr begleitet und ich glaube, es ist sehr unterstützend und hat mich auch sehr gepusht, einfach immer weiterzumachen. Auch wenn ich auf dem Weg dann abgebogen bin. Und während des Studiums der Online-Journalistik, das habe ich dann halt studiert in Berlin, ich wollte auch immer in Berlin bleiben, da habe ich dann irgendwann den Kurve gefunden, nachdem ich 5 Jobs teilweise hatte, um mein Leben zu finanzieren. Mir war es immer wichtig, selbstständig zu sein. Habe ich dann über eine Kommilitonin, habe ich lange drüber nachgedacht, den Werkstudentenjob wahrgenommen bei Axel Springer. Mhm. Da ging es damals um die Printübernahme.
Lange drüber nachgedacht, weil das nicht mit deinem idealistischen Bild von Journalismus übereinstimmte, oder
Ich bin mit Zeit und Tagesspiegel in Berlin aufgewachsen, in meiner Kindheit, Jugend. Und das war auch so einfach so das Bild, was ich hatte von Journalismus. Und da haben per se jetzt im ersten Moment nicht unbedingt sozusagen die Publikation von Axel Springer beziehungsweise dann natürlich im konkreten Bild reingepasst. Ich kann aber jetzt schon mal vorwegnehmen, dass ich auch schon während meines Studiums gemerkt habe, dass die Dinge nicht schwarz-weiß sind und was Journalismus auch bedeutet. Und habe auch während meiner Zeit bei Bild sehr schnell gesehen und gelernt, was für ein Handwerk dahinter steckt und dass natürlich die Sprache, der Tenor, der da herrscht, und der Umgang damit natürlich das eine sind und jeder da auch, also jede Publikation da auch ihren eigene Richtung hat und das kann man eben gut finden, nicht gut finden. Aber das journalistische Handwerk habe ich da sehr, sehr stark gesehen, ist mein Erleben dort gewesen und muss auch sagen, dass ich da sehr dankbar für bin.
Und welche Momente oder Lektionen haben dich da auf diesem Weg von dieser idealistischen Sicht auf den Journalismus über das SEO bis heute so am meisten geprägt? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist eine Lektion, die vielleicht auch Hörer interessant finden könnten? Du bist ja dann mehrfach abgebogen. Also ich habe dich ja damals sozusagen wirklich im SEO oder als SEO-Expertin kennengelernt. Ich war auch in deinem Vortrag damals. Wie kam das so?
Also ich kam ja dann in den SEO-Bereich auch sozusagen durch Zufall innerhalb dieses Werkstudentenjobs, weil die damaligen SEO-Kollegen eben dann die Verschlagwortung ausgearbeitet hatten und das mit reingebracht haben und Studenten brauchten, die das eben auch manuell erstmal alles einpflegen. Und damit, in dem Moment machte ich Bekanntschaft mit meinem dann zukünftigen Mentor. Und der hat mich sehr, sehr stark begleitet und ohne ihn und dann natürlich alle folgenden Personen, die dann sehr schnell folgten, hätte ich jetzt auch die Wege, die ich da eingeschlagen bin, nicht gemacht. Er hat mich einfach, du willst was sagen?
Magst du den nennen, den Namen, oder ist es?
Natürlich, selbstverständlich. Ja. Ich wollte ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Okay, alles klar. Der hat mich auf jeden Fall sehr stark zur Seite genommen und mit seiner Begeisterung einfach auch für das Thema so eingenommen, dass ich gar nicht anders konnte, als ein Herz für SEO zu entwickeln. Und das war der Maximilian Muhr. Der auch immer noch ein lieber Freund von mir ist. Und wenn Veranstaltungen sind, sieht man uns wahrscheinlich auch in der Regel immer zusammen. Das hat sich bis heute gehalten. Und wir sind total unterschiedliche Menschen. Aber dieser große, nette Mensch hat mich sehr gut aufgehoben und hat mich eben einfach in diese Welt reingebracht, auch in alle Netzwerkveranstaltungen und hat halt einfach auch gesehen, dass ich mich da auch direkt wohlfühle, ne, und dass das auch einfach gut passt und hat mir auch das SEO-Thema so richtig nahe gebracht, weil das, was ich im Studium gelernt habe, war ehrlicherweise totaler Quatsch, also was SEO anging. Genau, er hat mich da sehr begleitet und das ist auch das, was ich den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, auf irgendeine Art und Weise Supporter, Mentoren zu finden, die einen begleiten und die einen auch oft das Selbstbewusstsein abnehmen. Also gerade am Anfang der Karriere oder wenn man anfängt, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, hat man ja nicht immer unbedingt das beste Bild von sich oder fängt an zu zweifeln. Es kommt immer auf den Typ drauf an, gibt natürlich auch sehr, sehr selbstbewusste Menschen, die da gleich lospreschen. Aber ich habe auch in meiner jetzigen Rolle und was ich einfach so gesehen habe an jungen, neuen Leuten, sage ich jetzt mal so in der Branche, ist da halt auch gerade auf der weiblichen Seite, sehr viel Selbstzweifel. Und wenn man so einen Mentor hat, der einen manchmal auch einfach ins Wasser schmeißt, und das hat Max echt oft gemacht, der einen dann einfach so ins Wasser schmeißt und sagt, ich glaube aber für dich, auch wenn du es gerade nicht glaubst, dass du das schaffst und auch wenn du es nicht 100%ig schaffst, jetzt auch nicht der Weltuntergang. Take it easy, ne? Also da ist er sehr entspannt und wenn man als selber nicht so entspannt ist, dann ist es total hilfreich, sich jemanden zu suchen, der schon nicht genau gleich ist, sondern der einen, wo man einfach eine Verbindung hat, der einen aber auch pusht und für einen auch manchmal am Anfang ein paar Entscheidungen trifft.
Cool, ja. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ich bin jetzt tatsächlich ein alter Hase in der Branche, ein sehr alter Hase, einer der ältesten und ich mache das auch wahnsinnig gern, also als Mentor Menschen unterstützen, auf Bühnen bringen, Männer wie Frauen, Frauen wie Männer, das ist völlig wurscht, oder männlich, weiblich, divers sozusagen, ja, das ist mir total egal. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute tatsächlich ergebnisoffen, das ist ganz wichtig, einfach mal fragen. Weil es gibt natürlich Situationen, wo ich keine Zeit habe, wo meine Last auch zu hoch ist, Agentur und Speaker und Moderator und Podcast und. Aber ich habe total Bock und ich habe viele Wege und ich weiß, dass viele in der Branche in meinem Alter genauso ticken oder ein bisschen jünger sogar noch, dass man sagt, okay, ich nehme gerne eine junge Leute an die Hand und bringe die zur Campix, zum OMT, weiß ich wohin, ja, oder vernetzt die mit Menschen in ihrem Fachgebiet. Die Leute sollten einfach, und das ist mein Appell, anschließend an deinen Tipp oder an deine Geschichte da einfach zu sagen, Leute, meldet euch einfach an der Stelle, ja, und fragt einfach mal nach. Du, Wolfgang, kannst du mir nicht helfen oder Theresa, kannst du mir nicht helfen? Und dann kann es sein, man kann gerade nicht helfen, dann ist es auch okay, aber wenn ihr nicht fragt, wir können ja nicht rumlaufen und sozusagen ihn ansprechen, darf ich dein Mentor sein, ja? Das Schöne ist an der Stelle jetzt, Theresa, und ich glaube 100%, dass du das nicht absichtlich machst, aber wir befinden uns genau in der Heldenreise von Campbell. Da hat man also anfangs diesen Mangel, man hat diesen, in deinem Fall Lust auf Journalismus, der einen antreibt, ja. Und dann gibt's irgendwann einen Ruf zum Abenteuer, der auslösende Wandel, das ist dann sozusagen dieses SEO-Ding und dann trifft man seinen Mentor. Das ist exakt die Heldenreise, ja. Also richtig, richtig schön. Jetzt würde ich gerne noch so mal ein bisschen, und wie gesagt, das gilt für alle meine Gäste und natürlich auch für dich, so privat, wie du möchtest, würde ich gerne ein bisschen über die Privatperson Theresa Futh erfahren. Denn wenn man dich googelt oder wenn man nach dir sucht, dann findet man schon sehr viel über deinen Werdegang, über deine Karriere. Klar, wenn du solche Brands in der Vita stehen hast, dann ist das sehr dominant. Mich interessiert auch so ein bisschen, welche Rolle spielen denn Familien, Freunde, so die private Sache in deinem Leben? Und ist das auch ein Stück weit Basis für Erfolg? Ganz sicher, aber wie definierst du das für dich? Und ich impliziere gleich die Frage noch mit, wie balancierst du das? Weil gerade in so verantwortungsvollen Positionen, gerade als Frau, sage ich jetzt mal ganz bewusst, auch in diesen jungen Jahren, ist es, glaube ich, total schwer, da wirklich diese, auch wenn das Wort so ein bisschen abgenutzt ist, diese Work-Life-Balance hinzubekommen. Wie machst du das?
Also, ich fange mal mit dem Anfang deiner Frage an. Es waren ja mehrere da drin. Mhm. Mit der Familie. Für mich spielt Familie eine große Rolle. Insofern, dass ich auch sage, ich würde für keinen Job der Welt, sage ich jetzt, meine Familie, also meine Umgebung und die Familie sozusagen verlassen. Ich habe, wie gesagt, ja, bin Berlinerin und ich habe hier auch tatsächlich noch alle drumherum. Meine Eltern, Oma, Opa, Partnerschaft, ne, alles ist hier in Berlin und das ist mir sehr wichtig. Ich habe hier meinen Nichte und meinen Neffen, die ich sehr gerne begleiten will auf ihrem Lebensweg und das kann kein Geld der Welt irgendwie gut machen. Deswegen war es auch für mich jetzt in der nächsten Rolle oder in der aktuellen Rolle, in der ich bin, von vornherein kein Thema, hey, wir können das auch remote, können wir das remote lösen, beziehungsweise das ist mein Rahmen, den ich irgendwie geben kann. Seitdem ist das was für euch und das war dann auch von vornherein klar und hat sich dann nur sehr schnell entwickelt, dass ich einmal in der Woche, einmal im Monat da auch auftanze. Aber anderes Thema. Jedenfalls, die Familie, wie gesagt, sehr, sehr entscheidend für mich und was mit dazugehört, ich bin auch ein religiöser Mensch, ich bin Christin, das hat mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Ich hatte auch schon früh mit 15, 16 mich Jugendleiterin geworden, daher kommt dieses Führungsthema auch sozusagen schon von ganz, ganz früher hin oder das mit Menschen zusammenarbeiten. Und auch wenn es mir jetzt in meinem beruflichen Alltag überhaupt keine Rolle spielt und viele Menschen das auch Leute, die ich schon sehr, sehr lange kenne, gar nicht kennen, weil man einfach nicht durch Zufall auf dieses Thema kommt oder ich jetzt ja auch nicht religiös hausieren geht. Das sind die Werte, die dahinter stecken, die mich auch sehr, immer wieder auch setteln. Also es gibt Situationen, wo man so sehr im Business ist, so sehr auch, ne, wenn man dann auch viel mit den Geschäftsführungen zu tun hat und bestimmte Blickwinkel auf die Dinge, dann gehe ich auf ein Familienfest und dann waschen die mir aber hart den Kopf, wenn das so ein bisschen abgefahren ist oder wenn das so ein bisschen weiter weg von den Menschen ist. Alle im sozialen Bereich und zack, kriegst du eine rüber. Und das ist wunderbar, weil ich dann auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in meinem persönlichen Leben zu tun habe, eben nicht nur mit einer Online-Marketing-Bubble, sondern auch sehr stark im sozialen Bereich, im Handwerksbereich, komplett unterschiedliche Lebensrealitäten. Und das hilft mir ungemein, immer wieder mich zu setteln und, glaube ich, auch für meine Qualität dann in der Arbeit einen gewissen Abstand zu finden und da auch irgendwo eine, ich glaube auch, dass man es macht, eine Runde von meiner Ausstrahlung aus, dass ich diesen Background habe. Genau. Du hattest auch nach der Balance gefragt.
Genau, wie du das balancierst, diese ganzen...
Wie ich das alles balanciere.
Ja, Führungsposition, sicherlich ein anstrengender, auch zeitlich beanspruchender Job. Und dann eben, jetzt hast du ja gerade selbst noch gesagt, dieses soziale Engagement, Familie etc. Wie funktioniert das alles?
Ja, also Balance ist schon mal etwas, was man nicht die ganze Zeit haben kann. Das möchte ich auch, da kann ich auch schon mal so aus meinem Leben, aus meiner Lebenserfahrung und auch meiner Karriere, im Kontext meiner Karriere, auch den Leuten, die vielleicht am Anfang stehen, sagen, die ganze Zeit Balance herrscht auf gar keinen Fall. So. Es sollte natürlich so der Fall sein, dass man immer wieder zur Balance kommt. Und das zu regulieren, habe ich tatsächlich auch erst in den letzten Jahren wirklich gut gelernt. Wo fange ich da an? Überlege ich gerade.
Wodurch hast du es gelernt? Also was hat es wahrscheinlich die Umstände, schätze ich mal. Ich meine, im Endeffekt musst du es ja organisieren irgendwie. Ne?
Genau, also ich habe viele Jahre lang, gerade eben auch mit Einstieg bei T-Online, das war eine sehr, sehr interessante, wahnsinnig spannende Zeit, von wirklich mehr oder weniger 0 auf 100 eine Redaktion mit in Berlin neu zu gründen. Wir haben ja damals, die Redaktion wurde komplett neu in Berlin aufgebaut. Ich war mit einer der ersten Mitarbeiterinnen und habe deswegen neben SEO ganz viele andere Bausteine gelernt und bin mitgekommen und habe mit Leute eingestellt und haben irgendwie kein Büro gehabt. Und dann haben wir eins gehabt und dann hat sich das immer weiter aufgebaut. Es war eine wahnsinnig intensive Zeit. Ich habe mir das auch gesagt, hey, da gehst du jetzt all in. Fiel mir auch nicht schwer, weil es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und ich habe eine Lernkurve gehabt, die kriegt man sonst nicht. Und das war schon eine ganz besondere Gelegenheit. Nur wenn man das 2-3 Jahre lang macht, dann kommt man ganz schwer wieder aus diesem Rhythmus raus. Also wenn du mich auch fragst, hey, was sind deine Hobbys? Das kann ich dir auch erst seit 2-3 Jahren überhaupt beantworten, weil ich davor keine hatte. Das habe ich aber noch nie gehabt. Also ich war noch nie in einem Verein. Ich hatte Musikunterricht 7 Jahre lang, wurde ich mehr oder weniger genötigt zu. Aber ein richtiges Hobby, so in dem Sinne, hatte ich eh nie. Ich hatte mich immer schon sehr verwurzelt und eingefleischt gefühlt, auch mit meinem beruflichen Werdegang, hatte die Idee, dass das zusammengehören sollte, weil ich ja viel Zeit in den Beruf investieren will. Es soll ja auch ein sinnhaftiger Beruf sein. Insofern darf ich da auch all in gehen. Das war aber ein Denkfehler, bin ich jetzt der Meinung. Ich glaube schon, dass es sehr wertvoll ist, wenn man da auch eine Trennung schafft, damit man nicht dazu neigt, in die Überidentifikation zu gehen mit dem Unternehmen. Und das sehe ich auch immer wieder bei jungen Führungskräften, das Thema, dass sie sich mit ihrem Produkt identifizieren und dadurch dann auch schneller angegriffen fühlen und dann gar nicht mehr in der Balance sind und auch alles, was sie sonst noch ausmachen, so ein bisschen aufgeben. Und das habe ich vor ein paar Jahren für mich gelernt, wo ich einfach in der Situation stand, dass ich gemerkt habe, okay, das ist viel Arbeit, aber wenig eigene Weiterentwicklung. Ja, viel Arbeit, wenig Entwicklung und eine Form auch von Langeweile. Und ich wusste dann auch gar nicht so genau, ist das nicht mehr spannend für mich? Ist das Thema durchgespielt? Oder brauche ich neue Impulse? Also das war auch eine Krise tatsächlich, ne, mit der man dann einen Weg finden muss. Und ein Weg, den ich gefunden habe dafür, war im ersten Schritt tatsächlich, mich sehr, sehr stark darum zu kümmern, zu sagen, okay, was baue ich nebenbei noch auf? Also ein Privatleben, ein Hobby anzuschaffen, neue Projekte anzuschaffen und mal kurz wirklich da rauszugehen, um halt auch einfach wieder Raum, Energie und Inspiration für meine Arbeit zu finden. Weil ich will einen geilen Job machen, aber ich will auch das noch in ein paar Jahren schaffen. Und unsere Branche neigt dazu, dass man sich sehr einnehmen lässt und dass man dann auch an seine Grenzen stößt. Also habe ich einen sehr starken Blick darauf bekommen, mich selbst zu optimieren in meinem privaten Umfeld und habe mir Hobbys angeschafft. Ja, ich habe auch nochmal komplett an der Ernährung geschraubt. Ich habe aber also auch wirklich nachhaltig, nicht so diese aktionistische Sache, sondern wirklich in sich zu gehen, was bedeutet mir was, und habe Hobbys aufgebaut. Ich gehe jetzt tanzen, lateinamerikanischer Tanz. Ist etwas, was mich begleitet. Da ist wieder das Thema Musik drin, was ich sehr schätze. Und ich habe auch einzelne Projekte, wo auch eine lange Liste ist mit weiteren Tätigkeiten, wo ich aber dann auch gelernt habe, ich kann nicht alles auf einmal machen. Da bin ich dann schon wieder der Ehrgeiz, der mich dann sogar im Privaten plötzlich gepackt hat. wo ich dann gesagt habe, ja, ich mache jetzt mal meinen Führerschein, darüber haben wir gerade gesprochen.
Genau, im Vorgespräch, ja.
Nächste Woche Prüfung, endlich, ich habe auch nur 3 Monate auf die Prüfung gewartet. Und das sind so eine Ereignisse, die mich dann auch von 0 auf 100, also von, ich nehme als Beispiel von dem Führerschein, und ich komme gleich darauf, was das für die anderen jetzt vielleicht für Mehrwert haben kann. Ich bin am Anfang auf einem Feldweg, auf einem Schleifpunkt mit 5 km/h gebrettert und ich dachte, der nächste Baum ist meiner. Ich konnte mir, das war vor 2 Jahren, ich konnte mir im Leben nicht vorstellen, wie ich jemals mit 180 noch irgendwelchen Sachen, noch mit 10 km/h irgendwo lang düsen soll. Und mittlerweile, es ging dann wirklich sehr schnell, war auch diese, okay, ich habe auch gar keine Angst auf der Straße, interessant. Ich kann das ganz gut managen und ich kann jetzt eben auch mit 180 Sachen auf der Autobahn fahren. Das ist einfach kein Problem. Und dieses Erleben, gerade nicht in den 20ern, sondern dann in den 30ern, von ich kann von 0 auf 100 was beginnen und ich kann darin auch erfolgreich sein. Und auch wenn beim Tanzen, ich sehe am Anfang, es sah echt gruselig aus, was ich da veranstaltet habe, aber irgendwann kommt dieses Körpergefühl und dann sieht das gut aus. Und dieses Erleben von Veränderungen und von neuen Dingen lernen und das auch dann wieder in den beruflichen Alltag zu bringen und da auch ein Selbstbewusstsein zu schaffen, das kann einem auch eine Motivation, einen Push geben und diese Balance eben, diesen Bereich erstmal zu stärken. Und meine Balance, die ich jetzt halte, ist, immer wenn ich merke, ich habe keine Energie mehr, um das, was ich geplant habe, an diesen anderen Tätigkeiten auszuführen, also sagen, ich bin, also ein bisschen Disziplin gehört zwar immer dazu, aber ich bin echt zu fertig, ich brauche irgendwie jetzt nur Ruhe. Mhm. Dann weiß ich schon,
okay, da stimmt die Balance nicht.
Da stimmt die nicht. Es geht nicht darum, da ist man am Anfang, wenn man sowas aufbaut, wenn jetzt der eine oder andere Hörer oder Hörerin da jetzt dabei ist und sagt, ja gut, dann fange ich damit mal an, das kann erstmal sehr extrem werden. Aber wenn man dann irgendwann da so einen Rhythmus für sich gefunden hat, dann kann man wirklich auch wieder super gut 2-3 Wochen hart ranklotzen und hat wirklich gar keine Balance. Mhm. Aber man hat Spaß und man kriegt aber durch eben diese Signale die Kurve wieder, hat dann wieder Raum. Das ist ganz normal. Das sind die Wellenbewegungen, die wir alle haben sollten. Nur 2 Jahre lang einfach nichts anderes oder 3 als den Job im Kopf haben, kann bei dem einen oder anderen sicherlich zu Problemen führen, muss nicht.
Ja.
Und das ist mein Balanceweg.
Also auch jetzt, ich habe so viele Impulse, dass wir würden gnadenlos überziehen. Ich verkürze das mal ein bisschen. Auch hier sind wir wieder komplett bei der Heldenreise, weil du hast so einen Entscheidungskampf im Inneren, bleibe ich bei All-In oder muss ich nicht doch mal jetzt, ist das für mich eigentlich der richtige Weg? Und dann dringst du so in diese Höhle vor, ja, und du weißt, okay, ich probiere jetzt was, ich setze mich jetzt in dieses Auto und dann machst du das und irgendwann merkst du, das funktioniert, ich lerne das, ich kann das. Und dann bekommst du die Belohnung, das nennt man in der Heldenreise die Ergreifung des Schwertes. Ja, du hast jetzt das Lenkrad in der Hand und jetzt geht's ab und dann wird auch mal 160 gefahren oder so. Also das ist einmal die Heldenreise total geil abgebildet. Aber was mir noch, was ich noch ergänzen wollte zu dem, was du gesagt hast, liebe Theresa, und das finde ich total gut, dieses All-In-Ding. Und ich glaube, das ist auch ein wertvoller Impuls vom Podcast jetzt. Weil ich habe ja auch eine Agentur hochgezogen, gut, ein kleines Unternehmen, aber ich habe auch über Jahre mit Familie, aber trotzdem wirklich all in bin ich gegangen sozusagen. Und ich habe da noch einen Aspekt, der auch ähnlich wie deine Ausführungen dazu animieren soll, dazu nicht all in zu gehen immer. Es gibt sicherlich Phasen, wo das Sinn macht, aber weil ich habe gemerkt, zum Beispiel als Führungskraft in meiner eigenen Agentur bin ich, wenn ich immer all in bin und immer mit der Agentur zusammen bin und nie wirklich komplett loslassen kann, überfordere ich auch das Team. Mhm. Weil ich, selbst wenn ich für mich langsam bin oder in der Entwicklung Dinge langsam erkläre, da bin ich im Kopf ja schon 5 Schritte weiter, muss ich trotzdem mich ja an der Geschwindigkeit des Teams orientieren. Und ich finde, man verliert das, wenn man so ein Workaholic ist und so tief drin und die Leute natürlich zu Recht eine Work-Life-Balance haben, dann wird dieses Delta sehr groß zwischen dir und deinem Team und das ist gefährlich. Deswegen ist allein aus dieser unternehmerischen Entwicklung ist schon wichtig, dass man selbst auch Mensch bleibt, sag ich mal, und Hobbys hat und ein Privatleben hat und andere Dinge tut. Also
absolut. Und ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den ich auch teilen kann, als Führungskraft viel beobachtet habe und auch lernen musste, dass eben Führungskraft sein nicht heißt, alles irgendwie auf 3000% zu machen, weil es gibt Leute, das habe ich auch erst lernen müssen, ne, diese Vorbildsfunktion, die wollen dir nacheifern. Also ob du willst oder nicht, ob du es selber so siehst oder nicht, aber in der Regel hast du in dieser Rolle und wenn das dann auch gut läuft, schon einfach diese Funktion. Und dann gibt es welche, die dir nacheifern wollen. Und das kann richtig doll schiefgehen für diese Menschen, weil wir alle auch unterschiedlich sind. Was auch grundsätzlich übrigens ein Tipp ist, ich habe es auch mal versucht, jemanden nachzueifern, ist auch grandios schiefgegangen, weil er einen ganz anderen Background hatte und Energielevel hatte und es ganz anders einsetzen konnte. Aber ich war so fasziniert davon, was dieser Mensch alles erreichen kann und konnte und wie wenig Schlaf der in seinem Leben braucht. Ich brauche recht viel Schlaf. Mhm. Und das passt nicht, das kann man nicht zusammenführen. Aber als Führungskraft hat man dann noch mehr die Verantwortung, eben auch zu schauen, okay, ich habe tatsächlich auch manchmal Sachen vorgegeben, dass die schwierig sind, obwohl sie es dann nicht waren. Also Situationen, gerade im Kontext mit Corona, gerade am Ende habe ich das relativ gut so für mich persönlich verkraften können und habe dann quasi bin in die Vorleistung gegangen, habe gesagt, ja, das ist auch wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe es gar nicht so empfunden, aber ich habe gesehen, dass es die anderen so empfinden. Deswegen habe ich dann das für mich angenommen und gesagt, ich finde es auch schwer. Deswegen lass uns so und so damit umgehen. Einfach um diesen Raum mit einzunehmen. Und da muss man manchmal auch unbedingt sein Ego und ich bin da irgendwie so und ich muss jetzt hier irgendwie durchziehen. Das stimmt überhaupt nicht. Als Führungskraft muss man aus meiner Sicht genau darauf achten, weil sonst kannst du auch gar nicht die Ergebnisse von den Leuten bekommen, die du brauchst. Also wenn man mal rein unternehmerisch denkt, dann kriegst du ja auch gar nicht das, was du brauchst, außer dein Ego zu schmeicheln, weil du es irgendwie schaffst. Schaffst du es wirklich, ist nochmal eine andere Frage, aber...
Aber für die Teamdynamik und für die Leistung der gesamten Gruppe ist das eher kontraproduktiv. Da bin ich komplett bei dir. Theresa, lass uns noch mal ein bisschen auf deinen Job gehen. Es soll ja kein Business-Podcast im eigentlichen Sinne sein, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz so drüber reden, welche Ziele du verfolgst. Ich fand die, ehrlicherweise fand ich die Kombi SEO, aus der du ja kamst, und so hatte ich dich ja auch im Kopf. Und ich muss auch dazu sagen, du hast auch perfekt gematcht zu meinem Wunsch, Gast, weil ich wollte einen Gast haben, bei dem ich weiß, dass er eine extrem hohe Expertise hat und dafür stehst du einfach auch in meiner Wahrnehmung. Ja, das war immer so, egal wann ich irgendwo mitbekommen habe, dass über dich geredet wurde und die Vorträge, die ich von dir gesehen habe, war immer alles echt wirklich, wirklich toll. Deswegen auch da nochmal mein Dank an dich. Aber ich wollte auch jemanden als ersten Gast haben, den ich nicht so gut persönlich kenne. Ja, also das war mir ganz wichtig, weil ich kenne halt unheimlich viele Leute und dann ist der Talk auch so ein bisschen Friendship und das war für mich schon sehr wichtig, jemanden einzuladen, mit dem ich jetzt nicht 14-tägig irgendeinen Zoom-Call habe. Das haben wir tatsächlich nicht. Trotzdem für mich ganz spannend, diese Kombi SEO, aus der ich dich kennengelernt habe, und Audience-Entwicklung. Also ich liebe alleine schon diese Jobbeschreibung, weil ich finde, es ist so geil. Ja, SEO ist sozusagen die eine Seite, wo du dafür sorgst, dass du sichtbar wirst, dass du auch Metriken bekommst, wo die du auswerten kannst, du siehst, was funktioniert, was nicht. Aber eigentlich machst du ja eine Audience-Entwicklung und vielleicht sagst du da noch mal zwei Sachen zu, wie du das so verbindest. Und was mich auch interessieren würde, natürlich, und jetzt kommt das böse Wort mit K, einmal im Podcast wenigstens vor, natürlich auch so im Kontext von KI, wie verändert sich so eine Mediengruppe auch? Also das wäre für mich jetzt auch noch mal spannend aus deiner Sicht.
Also die Kombination ist für mich auch total natürlich, SEO und Audience Development. Ich kenne auch einige, die sich quasi aus dem... Ich denke da gerade auch an den Kollegen Olaf Seidel von der Zeit, der eben auch mit diese Rolle mit im Titel hat. Ich weiß aber auch, dass viele das unterschiedlich interpretieren, je nachdem, von welcher Richtung sie dann eben gekommen sind, was für einen Schwerpunkt sie haben. Und ich komme eben aus dieser Content-SEO-Schiene, auch mal vormals technisch, aber das habe ich ein bisschen weiterentwickelt, eher ins Content-Bereich, habe da eher meine Stärken und eben in der Teamführung und der Prozessentwicklung und eben mit den Nutzern und Redakteuren und Redakteurinnen zusammenzuarbeiten. Und daher ist es für mich wirklich so ein total logischer Weg, auch dass ich aus der Suchmaschinenoptimierung, wo wir ja schon per se als Suchmaschinenoptimierer sehr nah am Nutzer dran sind und mit den Daten, die wir von Google haben, ob es Google Trends ist, News ist, ob es GA, GSC, alles dabei, wo wir ja schon immer wieder gucken, was ist der Nutzerintent, was braucht es jetzt, wie bauen wir diese Landingpage, ne? Also das Spielchen, was wir ja alle schon sehr lange gespielt haben und immer wieder spielen und auch im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden ist, auf die Reaktion der Nutzer einzugehen, die Autorenschaft in den Vordergrund zu stellen und so weiter und so fort, also die ganze Klaviatur. Und dem jetzt quasi noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, mich interessiert es aber eben nicht, also klar, ich nutze diese Daten mit, aber welche Daten habe ich selber noch als Medium, auch von den direkten Nutzern, von meinen Stammnutzern. Was gab es da schon für Umfragen? Was gibt es da für eine bestenfalls auch Community, die aufgebaut worden ist mit der Redaktion? Was haben die Vermarkter auch zum Beispiel, die ja auch viele Daten nutzen, um zu wissen, wo schalten sie die Vermarktung, welche Gruppen wollen sie erreichen? Jeder hat da irgendwie schon seinen Angang quasi mit Audience Development oder sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Und für mich ist eben dieser Schritt zu sagen, okay, ich komme aus diesem SEO, wo es ja schon immer viel um den Nutzer ging, wo ich schon viel mit Daten gearbeitet habe, aber ich bin immer auch an der kompletten Klaviatur interessiert und die brauche ich auch. Also man ist ja auch als SEO oft eine Schnittstelle an vielen Stellen. Man redet mit der Technik auch wirklich im tiefsten Sinne, dann redet man aber auch mit dem Vermarkter, man redet aber auch mit, gerade mit der Redaktion logischerweise, jetzt in meinem Fall. Man muss eigentlich mit allen zu tun haben und die auch immer wieder überzeugen. Also wir reden ja auch davon, dass man als SEO immer so eine Überzeugungsarbeit zu leisten hat an vielen Stellen. Und das passt natürlich, finde ich persönlich, total gut, um in den nächsten Schritt zu gehen, der schon lange, lange nötig war und den auch viele schon erkannt haben. Und manche behandeln ihn schon stärker, manche weniger, sich wirklich noch mehr mit den Nutzern auseinanderzusetzen und eine ehrliche Verbindung. Gerade im Publizistischen sehe ich immer wieder und habe jetzt auch in den letzten Jahren, auch noch damals bei T-Online, wo wir gesagt haben, eigentlich brauchen wir einen viel engeren Kontakt mit den Leuten. Die Redakteure müssen aus ihrer Bubble raus, das versuchen wir ja auch schon immer mit den Nutzerdaten, ne? Dass wir sagen, hier, guck mal Google Trends und so. Und jetzt interessiert die Leute, wollen schon im Mitte Dezember wissen, wann sie abnehmen, also wie sie abnehmen und nicht erst Anfang Januar, ne? Da ist schon der Peak. Dieses ganze Wissen zu vermitteln und zu sagen, okay, ich guck nochmal nach allen Daten, guck mir wirklich meine Kernzielgruppe an und will dann noch meine Potenzialzielgruppe aufbauen und damit dann mit diesen ganzen Informationen und den verschiedenen Sichtweisen, die ich zusammen suche, dann Expertise aufzubauen und zu sagen, dass jedes Produkt, jede weitere Entwicklung, dass die immer routiniert im Zusammenhang steht mit den Nutzerdaten, die sich die ganze Zeit entwickeln, wo wir die ganze Zeit nachfragen, in die quantitativen und qualitativen Daten auch reingehen. Und da ist auch ein ganz, ganz starker Kreuzungspunkt für mich mit der ganzen UX-Abteilung. Also das ist sehr, sehr, sehr bunt gemischt und das gibt mir auch wieder so richtig Leidenschaft und Spaß. Erstens, weil da ein Bereich drin ist, wo ich echt sage, gar keine Ahnung, Leute. Da will ich jetzt auch erstmal aufbauen. Und da müssen wir ein paar Sachen ausprobieren. Und aber auch, da habe ich schon Ahnung, das kann ich mit reinbringen. Das ist eh für viele immer noch so ein kleines, ne, Fragezeichen und ich kann auch in den Schulungen oder in den Themen das alles gut miteinander verwursteln, weil wir meistens auch Audience SEO sehr ähnliche Ziele an der einen oder anderen Stelle haben. Das passt dann halt auch nochmal perfekt. Das lässt sich dann auch ziemlich gut aufbauen.
Ja, mega. Also ich finde, eigentlich ist es schade, also nicht schade, sondern es sollte selbstverständlich sein, sozusagen, immer in Nutzerorientierung zu denken und immer in Nutzer, in den Zielgruppen zu denken. Und darüber reden wir ja auch schon, solange ich mich erinnern kann, in der Branche und im Marketing generell, aber es ist tatsächlich heute immer noch nicht überall das Maß der Dinge, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt andere KPIs, die da vielleicht noch wichtiger sind. Finde es total cool. Lass doch noch mal so ganz kurz so einen pragmatischen Case raus. Also jetzt keine Betriebsgeheimnisse natürlich, aber so von diesem Abstrakten weg, was konkret machst du? Also ihr habt Nutzerzahlen und ihr seht, okay, keine Ahnung, diese Magazinform oder diese Artikelserie oder dieser Bereich unseres Contents wird besser angenommen oder schlechter. Und gleichst du das dann mit Audience-Daten ab oder was konkret machst du dann da an der Stelle?
Also, um so konkret wie möglich zu werden, was mache ich gerade? Also erstmal habe ich angefangen zu sammeln, wirklich, in welchen Projekten stecken wir gerade drinne und wo habe ich welche Daten. Also ich bin zu den unterschiedlichen Bereichen gegangen und habe gesagt, was habt ihr da an Nutzerdaten und können wir die benutzen und kann ich da auch mal ein bisschen reingeschult werden, weil da gibt es auch so Best-for-Planning-Tools, so, mit denen ich noch nicht zu tun hatte. So, und dann gucke ich mir an, eben vor allen Dingen auch in der Redaktion, oder habe ich jetzt eben gemacht, was sind da so für Schwerpunktthemen? Woran arbeiten Sie gerade ganz besonders oder wo sehen wir auch die ganze Zeit schon Potenziale? Natürlich auch mit Hinblick dessen, was wir im SEO identifiziert haben, wo wir einen Schwerpunkt drin haben, aber auch, was habe ich denn eigentlich da für Leute vor Ort? Ich kann ja ein wunderschönes Thema raussuchen, wo viel Potenzial hintersteckt. Wenn ich aber nicht die richtigen Leute dafür habe, die richtigen Autorschaft dafür habe, dann kann ich das auch einfach sein lassen. Und was ist der Kern des Produkts eigentlich? Und da bin ich gerade zum einen im Sportbereich, glaube ich, kann ich schon so sagen, im Sportbereich und einmal auch im lokalen Bereich zwei größere Projekte, wo es darum geht, auch tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich angegangen, sowohl einmal mit der Redaktion einen neuen Weg zu gehen, auch wie wir in die Planung von diesen Themen gehen, in die Struktur, in den Prozessen reingehen, wie die Leute miteinander zusammenarbeiten, aber auch die größere Herausforderung, wo ich jetzt bin, was für mich auch neu übrigens ja wieder ist durch die Online, wo ich ja auch noch Print noch als Thematik mit drin habe. Also das ist jetzt nicht mein Fokus, aber das ist eine Realität. Du hast eine Redaktion, die sich digital und Print eben kümmern muss. Und das macht es natürlich nicht leichter. Insofern müssen wir da immer schauen, wie wird da zusammengearbeitet. Und wo legen wir die Schwerpunkte drauf? Was lassen wir sein? Welche Themen? Hm. Wo muss man auch auf Einzelstimmen von Nutzern sagen, ja, verstehen wir, aber ehrlicherweise bringt uns nichts. Also wir sind ja jetzt auch nicht die Vereinsseite sozusagen von denen. Ne? Das muss dann, wir müssen ja auch gewissen Zielen, wir müssen ja auch bestimmte Rechnungen tragen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich den größtmöglichen Nutzerschaft, auch wenn es sowieso ja schon nischig ist, da eben das bestmögliche Erleben geben. Und dort drin auch zu gucken, welche Produkte braucht es, sind die Seiten überhaupt, stehen die zur Verfügung, sind die überhaupt für die Nutzer sichtbar, was haben die eigentlich all die Jahre schon gesagt, das wieder hervorzuholen, das ist gerade auch meine Tätigkeit, und das in den Produkt überführen und mit der Redaktion auch gemeinsam zu philosophieren, wie können wir das auch in den Alltag mit reinbringen. Da bin ich gerade in einem besonderen Projekt, das ist über Table Stakes Europe, das ist ein Projekt, wo es auch um Fokus auf Nutzerschaft geht, was von der Initiative für ich kann gerade gar nicht die Abkürzung genau wiedergeben.
Egal.
Von Table Stakes Europe, aber von der IFA, genau. So, auf jeden Fall, da arbeiten wir eng mit der Redaktion zusammen, oder ich gerade eng mit der Redaktion zusammen, wirklich zu überlegen, auf wen wollen wir uns konzentrieren und testen das jetzt einfach mal aus. Mhm. Also wir haben eine bestimmte Potenzialzielgruppe identifiziert, wir sagen, die wollen wir eigentlich auf der Seite haben. Wir ziehen mal das Pferd von der Seite auf. Und überlege mir, was bedeutet das eigentlich? Wie sehen die aus? Welche Fragen müssen in der Redaktion täglich, um es ganz konkret zu machen, gestellt werden? Sind diese Fragen beantwortet? Welche Themen stecken dahinter? Und bei jedem Thema muss man sich ja immer fragen, welche Gruppe interessiert es eigentlich? Ja, und wen kann ich die dabei irgendwie abholen? Also man kann auch eine Meldung bekommen, die eigentlich eine Unternehmensmeldung ist, wo irgendwas passiert. Aber da gibt es meistens eine Geschichte drin, die für den Verbraucher total wertvoll sind. Und die rauszukitzeln, ist auch höchst journalistische Arbeit. Mhm. Aber diese Fragestellung stärker wieder in den Alltag zu bringen, das ist ein ganz wichtiger Teil neben eben konkreten Produkten, wo ich jetzt gerade auch im Sport eben mit den Kolleginnen und Kollegen an Widgets arbeite, dass wir sagen, da bleiben wir jetzt auch bei. Und wir haben dann ein Ziel und einen Sinn dahinter, langfristig. Ne, viele Dinge wurden schon mal auch ausprobiert, manchmal in einem Rahmen. Und das ist gerade noch ein bisschen bunt gemischt, neben dem Teamaufbau und Unterstützung von SEO und auch Video, Audio, so gerade meine aktuelle Tätigkeit.
Mega. Und ich kann dich ja sehen, die Audience kann dich ja dann in Anführungszeichen nur hören, aber ich habe jetzt direkt dieses Leidenschaftsding gesehen, von dem sie vorhin erzählt hat. Ja, du warst jetzt richtig da drin. Also das war zwar ein relativ langer, aber ein schöner Elevator-Pitch sozusagen über deinen Job. Und das klang auch echt total gut. Und letztes Mal, dass ich das heute strapaziere, aber tatsächlich wieder die sozusagen die Parallele zum Storytelling. Wir sagen im Storytelling immer, gutes Storytelling, gutes Marketing, gute Geschichten, da kannst du erzählen, wenn du deine Audience kennst. Also Storytelling folgt auf Story Listening. Du hörst erstmal, was die Leute wollen. Du hörst erstmal, welchen Bedarf sie wirklich haben, welchen Pain sie haben, was sie für einen Mentor brauchen. Und dann lieferst du deine Geschichte. Und ich glaube, eine gute Audience-Performance folgt auch auf Audience-Listening. Also könnte man fast die Parallele ziehen. Und deswegen fand ich das jetzt richtig schön. Ja, dann würde ich jetzt sagen, das KI-Thema klammern wir aus. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zusammen hier am Lagerfeuer. Und dann reden wir nochmal ein bisschen darüber. Das war total schön. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich, Theresa. Die erste Frage ist, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du noch gerne beantworten möchtest? Hast du irgendeinen Wunsch, den du noch mitteilen möchtest oder einen Inhalt?
Ich überlege gerade, ich habe vielleicht nochmal so ein bisschen möchte ich nochmal teilen, weil ich erinnere mich an eine Frage in Richtung, was kann man so den jungen Leuten, ne, sind wir natürlich auch noch, den jungen Leuten noch so mitgeben. Was ich sehr viel sehe, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich ein bisschen zu viel auf TikTok rumhänge, aber übernehmt Verantwortung für euer Tun und Handeln und auch gerade in eurer Karriere, Die Welt ist nicht immer fair. Ihr könnt euren Beitrag dazu leisten, das Ganze fairer zu gestalten, gerade in der Arbeitswelt, gerade in vielleicht auch so heftigen Branchen, die vielleicht nicht unbedingt für Fairness und für Work-Life-Balance bekannt sind. Aber wir dürfen alle unseren Teil dazu beitragen. Nur sich darauf ausruhen oder zu sagen, ich wurde ja unfair behandelt oder ich kann ja nichts dafür, bringt uns allen irgendwie ganz wenig. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in Eskalationen zu gehen und es auch mal auszuhalten. Und gerade jede Form von auch mal Eskalation, wo auch man vielleicht auch nicht gut behandelt worden ist und trotzdem dann auch Entscheidungen treffen musste, auch mal einen Jobwechsel vornehmen musste. Es hat öffnet immer Türen. Es sind die besten Momente gewesen, wo ich in den Wechsel gekommen bin, hat immer am meisten mit mir gemacht, hat auch die Supporter wachgerufen und das hat einen richtigen Motivationsschub in sich. Also baut euch dieses Supporter-Team auf, nehmt es selber in die Hand und scheut euch nicht auch mal vor Eskalationen und vor Veränderungen. Denn mein Erleben ist, auch wenn es in dem Moment echt nicht schön ist, das wird besser und man wächst entscheidend.
Mega. Und ja, ich schließe mich insofern an, dass ich sage, das Leben ist wie ein Biorhythmus so, ja. Du hast nicht nur Ups, du hast auch Downs. Es gibt Krisen. Jede Krise, jeder Bruch ist immer auch eine Chance, was Neues zu machen. Hört sich ein bisschen platt an, aber es ist tatsächlich so, ja. Du kannst hell nicht erkennen, wenn du dunkel nicht kennst. Und das gehört einfach dazu. Deswegen, wir haben heute nicht über Krisen gesprochen. Ich hätte das eventuell noch mit aufnehmen können. Ich habe es aber bewusst nicht gemacht, weil ich mir schon dachte, dass unser Gespräch so intensiv ist und dass du auch so viel zu erzählen hast, dass ich da gar nicht drauf reflektieren wollte. Vielleicht beim nächsten Mal schauen. Aber trotzdem danke, dass du das jetzt sozusagen gegen Ende nochmal mit reingebracht hast. Ich habe noch zwei Fragen. Wenn du dir heute Abend, und das ist eigentlich meine Lieblingsfrage, die habe ich früher auch schon immer gestellt, wenn du dir heute Abend, wenn du deine Äuglein zumachst, und du schläfst ja viel und lange, hast du gesagt, ich übrigens auch, ich liebe das, ja. Ich finde, dass man Zellregeneration oder sowas, gut, hat auch mit dem Alter zu tun, ja, aber generell finde ich, Schlafen ist was Tolles, so. Punkt. Wenn du heute Abend, bevor du einschläfst, die Augen schließt und dir was wünschen darfst, was auf der Welt passieren soll, entweder bei dir persönlich, in deinem Umfeld, in der Familie, im Leben, auf der Welt generell, egal was, es wird morgen so sein. Was wäre morgen auf der Welt anders?
Ich würde mal das Territorialverhalten aus dem Instinkt der Menschen rausnehmen wollen. Und würde mal schauen wollen, was dann passiert.
In Bezug auf das Ego oder erklär nochmal ganz kurz.
Ich erkläre es sehr gerne. Ja. Ich bin kein Anthropologe, ne? Aber ich habe so den Eindruck, wenn ich mir so die Welt anschaue, natürlich jetzt zu sagen, hey, Weltfrieden, Sättigung der Welt, würde ich es ein bisschen anders gestalten und sagen, lass uns doch mal das Territorialverhalten und Instinkt rausnehmen, sodass diese Abgrenzung und dieses sich immer wieder nur selber schützen und dadurch, Äußerlichkeiten von Leuten oder Grenzen eine Rolle spielen, wenn das nicht mehr so eine Rolle spielt und sich jeder immer nur um sich selber und seine Existenz kämpft, weil dieser Instinkt so stark in uns auch stattfindet, gerade bei Menschen, die vielleicht nicht so viel nachdenken. Und wenn man diesen Instinkt einmal rausnimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Welt ganz anders und viele Resultate hätte, die vielleicht über Weltfrieden hinausgehen würden.
Mega, da denke ich nochmal drüber nach. Dankeschön. Letzte Frage an dich, liebe Theresa, und ich danke dir ganz herzlich, dass du meine erste Gästin warst. Ich bin total stolz, ja, und es war auch ein richtig schönes Gespräch. Meine letzte Frage ist, hast du eine Idee, ein Mensch oder eine Marke, von der du sagst, okay, das ist eine interessante Geschichte, den ich einladen könnte hier? Fällt dir da spontan jemand ein?
Haben ja natürlich super viele Leute zu ein. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Aber mein erster Instinkt sozusagen an der Stelle war die Dominik, jetzt Harris, ehemals Seppelt. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich bin total, also es steht mir nicht zu, aber ich bin total stolz auf ihre Entwicklung. Und ich finde ihre Story gut. Und ich finde, sie hat eine Klarheit und ein Durchziehen auch an vielen Stellen. Und ich kenne sie aus Schulzeiten, muss ich dazu transparenterweise sagen. Wir haben uns dann jahrelang nicht gesehen und durch Zufall bei betrunken Gutes tun bei der Veranstaltung gesehen, dachten, hey, was machst du denn hier? Und dann waren wir da wieder zusammen und ich hätte sie im Leben nicht dort erwartet. Und für mich ist da auch eine ganz tolle Geschichte dahinter. Deswegen möchte ich sie auf jeden Fall an der Stelle benennen. Und ich habe übrigens noch eine Kandidatin für dich, die Ann-Kathrin Reitmeier. die habe ich immer auf dem SIX-SEO-Wiesen kennengelernt. Sie war damals noch bei Study Smarter, glaube ich, eine Rolle. Ich weiß nicht, ob auch eine Head of Marketing, aber sie ist jetzt auch gerade auch eine Head of Marketing in Product Lane. Sie kann auch wahnsinnig gut sprechen, wie ich finde. Und ich kenne sie gar nicht intensiv. Aber ich habe sofort so eine Verbindung gespürt, wo ich so dachte, ich muss ihr zuhören. Und sie hat so viele Impulse, Gedanken und auch eine Klarheit in vielen Dingen. Das möchte ich halt auch einfach nochmal mitnehmen. Und damit die Männerwelt jetzt hier nicht ganz kurz kommt, habe ich noch den Vorschlag, den Thomas Mitnich, mit dem ich immer wieder viel zu alter Hase in der Branche, mit dem ich durch Termlabs viel zu tun hatte und auch einfach durch die Branche. Und ich liebe es, ihm zuzuhören. Ich habe stundenlang mit ihm Telefonate schon gehabt über Gott und die Welt. Ich finde es super amüsant auch. Und er hat auf jeden Fall sehr viel zu erzählen.
Ja, ich kenne Thomas ja auch. Und er ist auf jeden Fall auch als Speaker ein Erlebnis. Und es ist ein guter Impuls. Ja, vielen Dank. Und liebe Grüße an Thomas, sollte er zuhören. Ja, dann, Theresa, sind wir durch. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich bin sehr froh, dass du meine erste Gästin warst. Ich habe es schon gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal sagen. War ein ganz toller Talk und ich glaube, da können die Leute auch einiges mitnehmen. Ansonsten bist du ja bei LinkedIn und generell digital gut auffindbar, genau wie ich auch. Das heißt, wer Fragen hat, Fragen würde ich jetzt einfach mal sagen. Vernetzen mögen wir beide gerne. Ja, wir sind Audience-Menschen sozusagen. Ja, deswegen, ich drücke dir auf alle Fälle für nächsten Dienstag beide Daumen. Ich weiß, dass das klappt. Und im Übrigen ist Scheitern auch kein Problem, also macht man es eben nochmal. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, du schaffst das und freue mich, wenn wir uns vielleicht bei irgendeiner Konferenz oder irgendwo mal wieder über den Weg laufen. Vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße nach Berlin. Tschüss.
Vielen lieben Dank.